Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun & Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Stammdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun & Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com/ch.
Roger gegen Markus an der Montag. Wir reden das mal über zwei Themen. Und zwar über die Wahlen in Polen, die stattgefunden haben. Der Krieg in Israel und Gaza natürlich unser Hauptthema ist. Wir haben ja letzte Woche zwei Sendungen gemacht. Roger gegen Markus oder Roger mit Markus. Und dann nachher noch unser Tagradio am Mittwoch, wo der Markus dabei war. Also, die Wahlen in Polen. Man weiss noch nicht genau das Endresultat, aber es scheint, dass die Opposition gewonnen hat. Die definitiven Resultate kommen dann erst morgen. Ich bin im Frühling mit einer Journalistengruppe da gewesen, viele Journalisten aus allen Lagen getroffen, und die haben mir dann gesagt, wenn nochmal die rechtspopulistische Peace-Partei gönnt und regieren kann, dann sind das möglicherweise die letzten freien Wahlen, weil die Demokratie wird dort schrittweise abgeschafft. Der direkte Zugriff auf die Justiz von der Regierung, was übrigens der Orban in Ungarn gemacht hat und der Netanyahu in Israel hat wollen versuchen, Abtreibung abgeschafft, etc. etc. Und jetzt scheint es doch, dass die andere Seite, die Koalition von Mitte und Links, das gewonnen hat. Und es scheint so, dass der Donald Tusk, ehemaliger Ministerpräsident und auch Chef da, von EU, dass er dann eine Regierung bilden und die Demokratie in Polen gesichert ist oder wieder zurückkommen. Und ich finde das sehr eine positive Entwicklung, eine erfreuliche Entwicklung.
Also gut, grundsätzlich bin ich immer der Meinung, jeder Machtwechsel ist gut. Weil letztlich, das hast du vorher auch gesagt, oder? Der Witz von Demokratie im Gegensatz zu anderen Systemen ist ja, dass du einen legal möglichen Machtwechsel kannst anbringen. Und das ist ganz wichtig gewesen. Und so wie du es erzählt hast, ich war jetzt gerade auch in Polen gewesen, und mit den Leuten, die ich geredet habe, die haben auch ähnlich besorgt geredet wie die Kollegen, die du jetzt erwähnt hast. Es ist sicher sehr gut, dass denen ihre Ängste jetzt einmal wieder leid worden sind, dass man jetzt einen Machtwechsel überkommt. Ich glaube, für Polen ist sowieso, es ist eine Schlüsselzeit, oder? Meine Polen ist extrem exponiert in dem Krieg Ukraine-Russland, hat enorm aufgerüstet. Ich glaube, es ist von dem her wahrscheinlich ein gutes Zeichen für die Demokratie von Polen, dass sogar unter solchen Umständen, die ja wirklich schwierig sind, trotzdem ein Machtwechsel ankommt. Jetzt müssen wir schauen, dass das auch gut kommt, dass es eben legal passiert, dass es nicht Unruhe gibt und so weiter. Grundsätzlich kann ich aber, muss ich auch ehrlich sagen, Polen viel zu wenig beurteilen. Ich kann nicht Polnisch und ich finde, ich traue natürlich auch nicht allem, was man gehört von Polen. Ich kann es nicht so beurteilen, aber wie gesagt, Machtwechsel ist immer gut.
Also muss man sagen, es ist nicht nur gut für Polen, es ist auch gut für die EU, wo du ja selber nicht gut findest, aber neben Deutschland und Frankreich, die beiden dominierenden Länder in der EU, könnte jetzt Polen auch diese Rolle einnehmen. Eine wichtige Frage, die dort auch eine Rolle gespielt hat, ist die Abtreibungsfrage. Man hat die Abtreibung weitestgehend wollen verbieten und vor allem offenbar die Frauen haben sich dagegen gewehrt, wie sie sich auch in Amerika dagegen wehren, wenn die Republikaner und die Rechtsaussenleute dort Abtreibung verbieten. Und das ist jetzt mal ein Resultat, eben, dass Rechtspopulisten in einem Land, wo massiv von oben gesteuert worden ist, mit Wahlgeschenken, mit Sachen, wo man versucht hat, wirklich die Opposition in den Medien zurückzudrängen. So beispielsweise haben Journalisten gesagt, von mittleren und linken Zeitungen, sie werden nie zu Pressekonferenzen eingeladen von der Regierung. Also es war alles manipuliert gewesen, bis zu einem gewissen Grad. Und man hat es wahrscheinlich jetzt noch verschärft. Und jetzt ist das offenbar gestoppt worden. Also wir können uns freuen in Europa, dass Polen doch näher an Europa ankommt und ein ganz Europa, das ist sicher für alle gut, Markus, oder?
Hast du mir das jetzt schon schön aufgelegt? Nein, was ich ganz wichtig finde zu betonen, oder? Polen ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Geht auf Polen, geht das Land einmal besuchen. Wir sind in die ganze Familie in Krakau gewesen. Das ist eine wunderschöne Stadt. Übrigens eine Stadt, wo man sieht, wie wunderschön, dass alle europäischen Städte gewesen sind vor dem Ersten Weltkrieg. Krakau ist nämlich in der Krieg Kriegen nie zerstört worden und deshalb immer noch unglaublich schön. Und das boomt. Also das Polen, das boomt, dem geht es gut, dem geht es besser als Deutschland. Und das finde ich ganz einen wichtigen Zusammenhang, den du erwähnt hast. Frankreich und Deutschland sind aus meiner Sicht nicht in guter Verfassung. Polen dagegen ist erstens wirtschaftlich total gut unterwegs und zweitens auch militärisch. Hat in dem Ukraine-Russland-Krieg eine ganz wichtige Rolle gespielt. Hat auch am meisten zahlt pro Kopf übrigens an die Ukraine. Hat auch sehr viel, dass die meisten Flüchtlinge aufgenommen. Meiner Meinung nach ein fantastisches Land und von dem her auch offensichtlich eine gute Demokratie. Es gibt einen legalen Machtwechsel, das ist alles mal gut.
Okay, also das ist mal endlich eine positive Meldung in diesen dunklen Zeiten und über die reden wir jetzt.
Einfach die richtigen Kunden finden, einfach werben, ohne Streuverluste, einfach mehr Neukunden gewinnen, einfach profitablere Kundenbeziehungen aufbauen, einfach mehr Umsatz machen. Lassen Sie Daten für Ihren Vertrieb arbeiten. Daten von Dun & Bradstreet. dnb.com/ch.
Gestern Doppelpunkt unter anderem mit Uli Schmid, ehemaliger Nahostkorrespondent, viele Jahre war er in Israel und im Nahen Osten. Er war x-mal in Gaza und hat ganz klar gesagt, in Gaza, die Hamas hat immer gesagt, wir wollen Israel zerstören. Das ist unsere These, das steht in unserer Charta. Und alles andere wollen wir nicht. Wir wollen nicht das Gegenteil haben, dass man sich annähern kann, dass es eine Art von Frieden gibt. Und genau das haben sie jetzt natürlich auch erreicht. Ich weiss nicht, ob du das mitbekommen hast, Yuval Harari, was er gesagt hat, er ist Philosoph und Bestsellerautor, hat gesagt, das ist nicht ein Zivilisationsbruch von denen, weil die haben gar nicht unsere Zivilisation, die haben die Aufklärung nicht mitbekommen. Die machen das ganz bewusst, um den Hass zu säen, dass der Hass bleibt in dieser und in der nächsten Generation und immer weiter. Und das haben sie erreicht mit diesen ganz schrecklichen Sachen. Mittlerweile weiss man, dass 199 Leute dort als Geisel genommen worden sind von einem 11-monatigen Kind bis zu einer 85-jährigen Großmutter. Also es ist ja so grauenhaft, wenn man sich vorstellt, dass die eigenen Familien oder Leute, die man kennt, dort betroffen worden wären. Dann kann man sich das wirklich einfach gar nicht irgendwie rational erklären. Aber es ist passiert und Tausende von Familien in Israel sind jetzt mit dem betroffen und müssen sich mit dem auseinandersetzen.
Absolut. Und vor allem ist es schon erstaunlich, dass man das immer wieder, ja, ich weiss auch nicht, im Westen verdrängt hat, oder? Man hat wirklich die Karte, die du erwähnt hast, die hat man immer können nachlesen, die strotzt von einem Antisemitismus, wo, ja, also das ist 30er Jahre, das ist Mein Kampf, man hat es wirklich können genau nachlesen und sie haben es nie richtig korrigiert, auch wenn sie es so da haben, als würden sie es korrigieren. Und das Gleiche gilt ja, muss man auch ehrlich sein, im Iran ja genau gleich. Also seit 1979 sagt Iran, wir wollen, dass das Israel nicht mehr gibt, dass das weg ist. Und das heisst eigentlich, dass die Leute, die dort wohnen, vernichtet werden oder vertrieben werden. Und der Westen hat dann gleich immer wieder können irgendwo sich arrangieren. Und man hat jetzt auch in den letzten 2,5 Jahren, das ist sogar der Eindruck in Israel, ja, die Hamas, ja, die ist nicht mehr so gefährlich und die können sich jetzt langsam auch auf den Frieden einstellen. Eigentlich muss man ehrlich sein und sagen, die meisten Terroristen, man kann ja andere anschauen, RAF oder auch Al-Qaida oder so, die haben eigentlich gar nie revidiert, was sie gemeint haben. Man muss sie wirklich beim Wort nehmen. Und man ist wahrscheinlich ganz schlecht beraten, wenn man das Gefühl hat, ja, die tun dann schon ihre Meinung noch wechseln.
Ja, man muss noch sagen, eben, also Hamas ist eigentlich schlimmer in dem Sinn als ISIS, wo wir immer als Schlimmste vom Schlimmen empfunden haben, weil Hamas hat einen Sponsor und der Sponsor heisst Iran. 93% von den Einnahmen von der Hamas kommen vom Iran, wo eben alle die Ankündigungen kommen, dass man Israel will zerstören. Und das macht die Sache so viel schlimmer.
Genau, und man sieht ja auch, dass wie der Iran jetzt kommuniziert, dass der Iran offensichtlich der Chef ist, oder? Sie haben jetzt gestern oder heute Morgen ist gemeldet worden im Telegraph, ich weiß noch nicht, ob das alles bestätigt ist, dass Iran Hezbollah befohlen hat, sie sollen jetzt angreifen, das ist interessant, ob es stimmt, weiß ich nicht, aber es zeigt die Rolle von Iran. Und das Zweite ist, das habe ich im Wall Street Journal gelesen, dass sie jetzt sagen, ja, die Geiseln, die können wir jetzt schon freilassen, Hamas wäre dazu bereit, aber jetzt, wo natürlich die Israelis bombardieren, gehe ich das nicht. Also zeigt einfach, wer da eigentlich in charge ist. Es ist der Iran. Und das ist meiner Meinung nach auch der Grund, warum das ein völlig anderer Konflikt ist, als man in den letzten paar Jahrzehnten mal erlebt hat, wo Israel praktisch allein gestanden ist und damit irgendwelche wechselnden Terrorgruppen zu tun hatte, sei das zuerst bei ELO, nachher die Intifada und Hamas und so weiter. Jetzt merkt man, hey, das ist auch, meine, Iran ist eine Grossmacht im Nahen Osten, ganz näher jetzt bei Russland, ganz näher bei China. Das ist für den Westen ein echtes Problem.
Wir müssen noch ein bisschen über die Medien reden, wenn du einverstanden bist, wie man mit dem umgeht. BBC hat das lange nicht gemacht, dass man das Terroristen genannt hat, die da gekommen sind, die da Leute an einem Tanzfestival friedliche Leute abgeschlachtet haben und verschleppt haben etc. Ebenso die Republik, Daniel Binswanger, hat gesagt, nein, das ist nicht Terrorismus, das sind Kriegsverbrechen, die da irgendwie differenzieren. Vielleicht würde das nicht mehr schreiben, wenn er sich überlegt, wie ist das gewesen? Im Bataclan, sind das auch Kriegsverbrecher gewesen oder sind das Terroristen? Man muss doch eine ganz klare Sprachregelung haben und sagen, Terroristen gehen gegen Zivilisten ganz gezielt vor, tun sie auf die schlimmste Art und Weise, tun sie sie morden, schänden etc. und das nicht nur als eine Art Kriegskämpfer darstellen.
Absolut, das sind keine regulären Truppen, das ist keine Armee, es gibt auch keinen palästinensischen Staat, der eine eigene Armee hat. Das ist wirklich wahnsinnig wichtig, weil die Terroristen, das kommt dann noch dazu, die tun sich ja nie nicht an Kriegsrecht halten, sie tun sich auch nicht an Genfer Konventionen halten. Ich meine, das ist eine schlimmere Organisation in den letzten 20, 30, 40 Jahren, kann ich mir fast nicht vorstellen. Al-Qaida kann man noch nennen und ISIS kann man nennen, aber das ist unglaublich, dass da Journalisten noch überhaupt die Energie aufbringen und sich überlegen, ja, welcher Begriff könnte es da noch sein und so weiter. Und das Motiv ist immer das Gleiche. Es ist immer ein Relativieren, ein Verwässern, einfach die absolute Katastrophe, der Mord, das Verbrechen schönreden. Das finde ich wahnsinnig. Und dann denke ich auch, Kopfendeckel, was treibt euch eigentlich an, dass ihr eine so eine grauenhafte Organisation, dass ihr so böse Menschen irgendwo noch wollen verteidigen. Da muss ich ehrlich sagen, also das ist nicht nachvollziehbar.
Also sie bestehen jetzt darauf, viele Leute, Israel soll sich als humanitäre Völkerrecht halten, will Israel weitgehend auch machen, aber so einen Kampf, den man jetzt hat, gibt Kollateralschäden. Kollateralschäden muss man unterscheiden. Das sind Sachen, die passieren, die man nicht verhindern konnte. Aber absichtliche Abschlachtungen von Zivilisten ist ganz etwas anderes. Und ganz klar, dass die Hamas halten sich natürlich nicht an das humanitäre Völkerrecht. Und da frage ich mich, ist das überhaupt auch fair, wenn man sagt, ihr müsst die Regeln beachten und die anderen haben andere Regeln. Im Sport würde das nicht gelten, oder? Dass die einen 15 Spieler aufs Spielfeld bringen und die anderen 7 und sagen, macht jetzt einen Match. Aber da wird das gefordert. Und wie Araber selber umgehen mit Islamisten, das weiss man seit 40 Jahren. 1982 hat der Hafez al-Assad, damals Präsident und Diktator von Syrien, wo es einen Aufstand gab in der Stadt Hama. Das ist nicht Hamas, sondern Hama, hat er einfach die ganze Stadt platt gemacht. 20'000 Leute am Mord, alles Bulldozer, um ein Beispiel zu setzen. Und sein Sohn, der dann später kam, ist der Bashar al-Assad, hat das noch extremer gemacht mit Aleppo, hat er noch die Russen geholt aus der Luft. Oben runter haben sie vor allem Spitäler verbombt, etc. Das ist, wie die mit ihren eigenen Leuten umgehen. Übrigens aus Syrien sind 14 Millionen Leute vertrieben worden, Hunderttausende im Land selber, oder Millionen im Land selber, Millionen außerhalb, Hunderttausende sind gestorben. So gehen die mit den Islamisten um. Einfach nur zu sagen, es ist nicht einfach, auch die Amerikaner mit den Islamisten müssen umgehen, haben nicht immer das internationale Völkerrecht können beachten. Und wenn diese Forderung jetzt kommt an die Israelis, dann tut man auf diese Art und Weise natürlich auch ganz etwas insinuieren. Ihr müsst euch zurückhalten, ihr dürft nicht das machen, was ihr wollt, nämlich Hamas ausschalten.
Genau, übrigens auch das, was jedes andere westliche Land auch machen würde. Stell dir vor, irgendein Land, Frankreich wird jetzt angegriffen von irgendeiner Terrororganisation Hamas, die ganze Provence wird irgendwie besetzt und es werden Leute verschleppt und es werden Leute massakriert, es werden französische Babys umgebracht. Ich würde wissen, wie viele Journalisten in der Schweiz dann würden sofort den Franzosen sagen, jetzt aber das humanitäre Völkerrecht müsst ihr jetzt unbedingt einhalten. Nein, Roger, es ist relativ banal. Die Regeln gelten für die Juden nicht. Die Juden müssen immer andere Regeln erfüllen als alle anderen. Ich meine, nur ein anderes Beispiel. Wir haben jetzt zur Zeit auch einen Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien. Da werden in dieser Enklave von Armenien, Nagorno-Karabach, werden etwa 100'000 Leute jetzt vertrieben.
100'000
sind schon vertrieben worden. Hast du irgendwann bei uns in den Medien, im Schweizer Fernsehen oder im Tagesanzeiger, riesige Texte über das geredet? Hat irgendeiner gesagt, das humanitäre Völkerrecht muss also jetzt wirklich eingehalten werden von den Armeniern? Das geht nicht mehr. Oder ein anderes Beispiel, wo die Ukraine sich verteidigt hat gegen den unglaublichen Überfall der Russen. Haben denn die Leute das erste Mal gesagt, ja, also Zelensky, jetzt musst du denn wirklich das humanitäre Völkerrecht unbedingt beachten. Nein, nein, man hat genau richtig entschieden, man hat gewusst, Common Sense heisst, die Russen sind die Aggressoren, die Russen sind die, die man muss vertreiben muss, und da gibt es jede Methode, die legitim ist, und das ist jetzt auch bei Israel der Fall. Hamas muss zerstört werden, das ist eine riesige Belastung für Israel, aber auch für den Frieden im ganzen Nahen Osten. Übrigens für die Araber selber nämlich auch. Auch für die Palästinenser ist das eine riesige Belastung, die müssen weg. Und da ist jetzt sicher nicht das erste Problem, humanitäres Völkerrecht. Es wird nie der gleiche Maßstab angelegt bei Israel. Israel ist das einzige Land, wo Zivilisten, wo die eigenen Bürger abgeschlachtet werden, und nachher wird Israel noch kritisiert für das.
Was heisst mit Hunderttausenden von Leuten auf allen Strassen in Europa, vor allem in England? Aber man muss noch sagen, Israel bemüht sich um die Einhaltung von dem Völkerrecht.
Absolut, ja.
Die Leute, die jetzt reingehen nach Gaza, die haben Kameras oben an ihren Helmen, und dort wird alles aufgenommen, dass man schaut, dass gemäss den Rechtssituationen, wie sie Krieg herrschen, vorgegangen wird, und nicht, dass da Auswüchse gibt oder Sachen, die nicht in Ordnung sind. Aber es ist etwas Interessantes im Gang. Nämlich, wenn Hamas sagt, wir sind für Palästinenser, und sagen, ihr müsst bleiben im Norden. Also ihr müsst dort bleiben und macht die zu Opfer. Und wer Palästinenser retten will, aus der Kampfzone rausbringen, aus dem Schlachtfeld rausbringen, das sind die Israelis. Das machen sie übrigens auch bei ihrer eigenen Bevölkerung. An der Grenze im Norden, im Süden, haben sie die Stadt evakuieren. Und sie wollen auch dort evakuieren. Sie wollen helfen. Und Hamas will das verhindern. Und da hat es einen Fall gegeben, wo geheißen hat, Flüchtlinge seien auf dem Weg zum Süden verschossen worden. Das hat Hamas gemeldet. Sie seien 70 Flüchtlinge verschossen worden für die Israelis. BBC hat das auch gemeldet. Nachher hat man herausgefunden, es sind nicht 70, es sind 12. Und es war offenbar ein Anschlag vom Boden aus gewesen. Nicht von oben aber, keine Rakete von oben. Und das macht auch Sinn. Weil Hamas will ja seine Leute verhindern, wegzugehen. Israelis sagen, geht weg. Also, cui bono. Also, in welchem Sinn ist das, Flüchtlinge auf die Art, die uns abzuschrecken? Und darum muss ich sagen, ich glaube die Zahlen nicht unbedingt, die da kommen aus Gaza, wie viele Opfer dort sind. Die wollen ja nur sagen, wir haben mehr Opfer jetzt als die Israelis. Schaut mal, wie die viel schlimmer sind. Ich traue diesen Zahlen gar nicht.
Schau mal, du merkst ja, was für ein Regime das ist, das Hamas-Regime, die Diktatur, die grauenhafte Steinzeit-Diktatur, die dort herrscht. Ich meine, dass man die eigenen Leute in den Tod treibt und sagt, ja, bleibt nur dort, lasst euch bombardieren, lasst euch töten. Unvorstellbar, dass in der Ukraine der Zelensky gesagt hätte, ja, bleibt alle schön dort und lasst euch abschlachten von den Russen, damit wir nachher gute Argumente haben gegenüber den Russen. Bitte lasst euch einfach abknallen, das ist wichtig. Das hätten wir im Westen, ich meine, stell dir mal vor, was wir dann gesagt hätten. Nein, es ist ganz, ganz grusig. Und es ist ja auch grusig, du hast es vorher erwähnt, dass die Araber selber, ich meine, die Liebe der Araber zu den Palästinensern ist ja nicht eine wahnsinnig grosse. Oder? Seit 75 Jahren sind sie eigentlich nicht bereit, die Flüchtlinge, die vor 75 Jahren zum Teil Israel verloren haben oder auch vertrieben worden sind, aufzunehmen. Das ist wie wenn die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt hätten, alle die Vertriebenen aus dem Osten, die nehmen wir nicht auf. Und so verhalten sich jetzt auch wieder die Araber. Ich meine, Ägypten hat den Grenzposten praktisch zugemacht. Also die Zivilbevölkerung, die jetzt eindeutig vom Krieg bedroht ist, kann nicht auf Ägypten flüchten.
Aber kommen da keine Hilfsgüter rein? Das finde ich doch viel schlimmer.
Ja, natürlich nicht. Aber wenn die Ägypter, oder? Wenn die Ägypter die arabischen Kollegen im Gazastreifen so gern hätten und so wichtig wäre, dass die überleben, dann würden sie wahrscheinlich jetzt Grenzen aufmachen und würden sofort, da würde ja die internationale Gemeinschaft auch viel helfen, da würden wir auch zahlen, dass man dort könnte Flüchtlingslager aufbauen für die Leute aus Gaza. Wären wir ja alle bereit. Aber nein, sie schliessen einfach Grenzen.
Also laut Aussagen von Amerikanern sind die Israelis einverstanden, sind auch die Ägypter einverstanden, aber wer nicht einverstanden ist, ist Hamas. Sie verhindern das, sie wollen das Elend möglichst gross haben, um eben dann in den internationalen Medien, wo Bilder kommen, die zum Teil schlimm sind, und Bildsprache ist wirklich etwas Mächtiges, dass sie gut dastehen. Und das, wie du gesagt hast, von der UNO, die ja x Resolutionen gemacht hat in den letzten Jahren gegen Israel, katastrophalste Verhältnisse in Gaza. Ich habe zufälligerweise am Samstagabend bei Umseppen bin ich auf Al Jazeera gekommen, und die haben tatsächlich einen Reporter in Khan Yunis, also das ist im Süden vom Gazastreifen, vor dem grössten oder im grössten Spital gehabt. Und der hat dann geredet, und da hat man überhaupt keine Leute gehabt. Und dann hat die Kamera umgeschwenkt, hat einen riesigen Saal gezeigt, alle Betten leer. Und dann hat er gesagt, hallo, wie werden wir denn informiert, wenn sogar Al Jazeera vielleicht ohne das haben wollen, auf die Art und Weise eigentlich wieder leckt, was gesagt wird, wie gut werden wir informiert von unseren Medien, die nicht dort rein können, unseren Medien, die dann solche Sachen übernehmen müssen, Kommuniqués von der Hamas, und da habe ich jetzt einfach immer ganz grosse Fragezeichen.
Genau, absolut, und eben, ich muss sagen, was in den Medien teilweise geboten wird, das ist wirklich... Es ist geschämig, und es geht immer ums Gleiche, dass man einfach jeder, der irgendwie gegen den Westen irgendein Ressentiment hat, wird verteidigt, und die Position vom Westen, und Israel steht eben auch für den Westen. Israel ist ein westliches Land. Die Position wird immer verteufelt und schlecht geredet und so weiter. Und dass sich ein westliches Land darf verteidigen, wenn es so angegriffen wird, ist ein No-Brainer. Und jedes Land in der EU und jedes Land in Nordamerika würde das genau gleich so machen. Und dann kämen alle die Journalisten nicht und würden darüber philosophieren, dürfen wir jetzt von Terroristen reden oder dürfen wir nicht. Und die Zivilbevölkerung, alles der Schrott, zeigt ja eigentlich immer wieder den unglaublichen Hass, den viele Leute haben auf Israel, auch im Westen. Das haben wir jetzt auch wieder die Demonstrationen gesehen. Und auch das Brainwashing, das hier stattgefunden hat. Ich meine, das Schlimmste, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, hast du die Demonstrationen gesehen an amerikanischen Universitäten von irgendwelchen Arschlöchern, muss ich mal einfach sagen, irgendwelche Arschlöcher.
Aber hast du gesehen, die Bilder,
riesige Demonstrationen,
haben?
Ja. Und dann siehst du jüdische Studenten, die brüllen. Und die Universitäten bittet, bitte helft uns, die bringen uns um, die bringen uns ein Volk um, und ihr lehnt das zu, es ist eine Schande. Und was da in denen, es geht ja auch um die ganze Woke-Bewegung, wo jetzt unglaublich offensichtlich ist, auch wie antisemitisch die ist, wie unglaublich, was das für ein Gift ist, das an diesen Universitäten ausgestreut worden ist. Also auch da muss man sich dann schon mal fragen, wir im Westen müssen uns schon mal fragen, was machen wir eigentlich mit unseren Ländern, was machen wir mit unseren Werten? Sind wir eigentlich wirklich die, die, man muss sagen, wir sind die Schlimmsten auf der ganzen Welt, uns sollte es gar nicht mehr geben, und gleichzeitig jeder, der uns angreift, wird von uns selber sogar noch verteidigt.
Also ich habe vor allem mit Schock eins Flugblatt, ein Flyer zur Kenntnis genommen von einer amerikanischen Universität. Was hat man dort drauf gesehen? Die Drachensegler drauf, die nach Israel gekommen sind, die gekommen sind, eben an das Festival, um die Leute umzubringen. Das ist als Zeichen gemacht worden, wie stark und wie grossartig die Hamas ist, und hat man mit dem versucht, zu einer Demonstration gegen Israel aufzurufen. Das ist mir kalt den Rücken runtergelaufen.
Absolut, und wir sind wirklich sehr naiv, und man muss es wieder mal betonen, der Westen hat immer das Gefühl gehabt, ja, die Israelis, die müssen halt den Kopf heben und für uns eigentlich fast den Kopf heben und wir schauen selber nicht. Ich meine, auch wenn du siehst, die Demonstrationen jetzt in Paris, ich meine, das ist einfach wahnsinnig.
Oder
das ist wahnsinnig, ja, das ist wahnsinnig. Da merkst du auch das Resultat von einer Immigrationspolitik, die Leute reinholt, die sie nie integriert, die eigentlich den Westen nicht schätzen, die eigentlich finden, ja, ihr solltet uns einfach Sozialhilfe zahlen, aber sonst sind eine ganz dumme Sache. Und jedes Mal, wenn einer von euch umgebracht wird, oder eben ein Land wie Israel, wo ein westliches Land ist, angegriffen wird, dann gehen wir noch jubeln auf der Straße. Ich meine, es ist unglaublich. Ich würde solche Leute am liebsten ausweisen. Geht zurück auf Nordafrika, wenn es so toll ist in Nordafrika. Bleibt dort, dort. Warum müsst ihr auf Frankreich kommen, wenn Frankreich so schlimm ist?
Die Länder nehmen sie natürlich nicht mehr zurück, und sie wissen auch warum. Also, reden wir noch kurz über Amerika, die Rolle von Amerika. Ganz eine spezielle Rolle. Der Joe Biden hat gerade zwei Truppenteile dort abgeschickt von der 5. Flotte. Zwei Flugzeugträger mit insgesamt 20 Schiffen von Küsten, um Iran zu warnen, eben im Norden. Die Hisbollah, und Hisbollah macht nichts ohne Kriegsplatz hat von Iran, dass die loslassen. Und gestern also habe ich gesehen im Fernsehen, der Lindsey Graham, ein republikanischer Senator, engster Anhänger von Trump, hat den Biden gelobt in den höchsten Tönen. Er hat das richtig gemacht. Also bipartisan, wie das heisst in Amerika, was man immer gesagt hat, das gibt es nicht mehr. Und das ist meiner Meinung nach ein gutes Zeichen, ganz im Gegensatz dazu, der Donald Trump, der angegangen ist und gesagt hat, Hezbollah, very, very smart people. Also im wichtigsten Moment immer das Falsche, sagt er. Und ich glaube, die beiden Länder, Israel und Amerika, die haben das gleiche Unglück. An beiden Orten sind Leute dort, die nur an sich denken, die alles machen, damit sie nicht ins Gefängnis gehen müssen. In Amerika ist das dann so weit gegangen, dass man das Kapitol gestürmt hat. In Israel war man nicht bereit für den Angriff. Und die beiden Länder sind so geschwächt worden von den Leuten, die ich wollte jetzt nicht anfangen zu streiten mit dir, von dir in dieser Sendung immer wieder verteidigt worden sind. Und vielleicht könntest du auch da, ähnlich wie der Lindsey Graham, ein bisschen zurückbuchstabieren.
Nein, das tue ich so nicht, wie du das gerne hättest, aber wir tun jetzt wirklich nicht streiten. Ich möchte nur darauf hinweisen. Erstens, Trump hat birnweich reagiert, total dumm, auch total kleinlich, was den Netanyahu betrifft. Oder? Netanyahu war ja ein enger Verbündeter von Trump. Und nachher, wo der Trump nicht mehr gewählt worden ist und der Biden an die Macht gekommen ist, hat ja der Netanyahu, wie das normal ist, als israelischer Premier müssen. Und hat das auch gern gemacht. Gratuliert dem Joe Biden, ist ja logisch. Und das hat ja der Trump nie verziehen. Das zeigt auch, wie primitiv dass der Trump in dieser Beziehung ist, total persönlich alles nimmt. Das ist eine Katastrophe. Aber was Joe Biden betrifft, muss man halt auch sagen, deshalb reagiert er jetzt aus meiner Sicht auch richtig. Er geht ja am Mittwoch sogar auf Israel. Das ist ein ganz wichtiges Zeichen. Es ist ja wichtig, dass der Anthony Blinken sofort auf Israel gegangen ist. Warum ist es so wichtig? Und da würde ich jetzt sagen, wenn ich zurückbuchstabieren muss, dann würde ich sagen, du musst auch ein bisschen zurückbuchstabieren. Die Demokraten haben gegenüber dem Iran in den letzten Jahren eine unglaubliche Appeasement-Politik betrieben, wo meiner Meinung nach auch ein Grund ist für die Anschläge, für die Rolle des Iran. Es hat angefangen unter Barack Obama und Joe Biden hat das eigentlich nicht korrigiert. Im Gegenteil, hat das wieder angefangen. Und der Anthony Blinken, der selber auch jüdisch ist, also meine, du hast ihn sicher auch gesehen in Israel, der ist völlig fertig gewesen. Und du hast richtig gemerkt, das ist auch eine tragische Figur, weil der hat sicher nicht wollen Israel schaden mit dem Dialog, den er angefangen hat mit Iran. Das hat er schon unter Obama angefangen. Und er ist selber aus meiner Sicht total erschüttert gewesen, dass er gesehen hat, das Resultat von einer vielleicht gut gemeinten, aber falschen Politik.
Gut, also der Iran hat eigentlich das ganz Schlimme noch nicht gemacht. Sie schicken ja alle Palästinenser und alle Houthis und alle von anderen Ländern bis zum letzten in den Krieg. Selber die eigenen Leute natürlich nicht. Und logischerweise hat man dann gehofft, dass da auch eine Art ein Kompromiss kann gefunden werden. Aber jetzt, wo es darauf ankommt, ganz klare Kante. Übrigens, ich habe morgen Abend eine Sendung bei Tele Zürich und zwar mit dem Sandro Brotz, er ist der Arena-Moderator und redet mit ihm unter anderem über die Rolle, die Schweizer Fernsehen in der letzten Woche gemacht haben. Keine einzige grosse Diskussionssendung zu dem Thema, wo die Welt aufgeschüttelt und aufgerüttelt hat, wie kein anderer. Warum ist das möglich? Es hat nur ein paar kurze Bemerkungen gegeben, unter anderem von Rudi Noser, unserem Noh-Ständerat aus dem Kanton Zürich, der gesagt hat, ja, die Hamas müsste man entwaffnen, ohne zu erklären, was das soll. Und niemand hat ihm widersprochen. Nein, es ist grotesk.
Grotesk.
Also das morgen Abend bei Tele Zürich. Danke dir vielmals, Markus. Wir werden sicher weiter leider müssen über das reden und hoffen, dass es nicht ganz so schlimm rauskommt, wie viele befürchten. Also jetzt einen schönen Abend und viel Vergnügen bei Radio 1 an diesem Montagabend.
Radio 1 Wetter wird Ihnen präsentiert von der EMI. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.